Ich möchte uns zum Anfang zuerstmals diese drei Verse aus diesem Psalm in der Lutherbibel, Lutherübersetzung vorlesen und dann wollen wir es in einer neueren Übersetzung nochmal gemeinsam lesen. Und hier heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da des Spötters sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt und seine, zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Eine neuere Übersetzung bringt es ein wenig anders zum Ausdruck. Und das heißt hier im Vers 1, glücklich ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Ja, er ist wie ein Baum, der nahe an Wasserbechern gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und seine Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ihr Lieben, in der Bibel beginnen oder geben die ersten Worte sehr oft zugleich das Motto oder das Thema an. Wir lesen ganz am Anfang der Bibel, heißt es: Am Anfang schuf Gott. So beginnt das erste Buch der Bibel. Und es berichtet von Gottes guter Schöpfung und von dem Ringen Gottes mit seinem Geschöpf, den Menschen. Am Anfang war das Wort. So beginnt das Johannesevangelium. Und mit dem Wort ist Jesus Christus gleichgestellt. Erste Worte geben gleichzeitig irgendwie das Thema an, das Motto, den Eingang, den Einstieg. Und wisst ihr, wenn ich im Grunde genommen ein Thema kenne einer Veranstaltung, wie zum Beispiel hier die Jugendbibeltage, dann kann ich im gewissen Grund, im gewissen Sinn meine Erwartungen darunter stellen. Ich weiß, was mich erwartet. Und wenn ich mich in meinen Erwartungen unter dieses Thema, unter diesen Leitgedanken stelle, dann identifiziere ich mich mit dem, was gebracht wird. Auch die ersten Worte des ersten Psalmes geben uns das Motto an. Glücklich ist der. Es geht hier um das Glück, ihr Lieben. Es geht hier um das Heil und es geht in diesem Sinn um unsere Seligkeit, um die Seligkeit der Menschen. Diese Worte oder dieses Wort, es gilt nicht nur für den Psalm 1, sondern es gilt für alle weiteren Psalme, die hier in diesem Psalmbuch auftreten. Von diesem Psalm aus, von diesen Worten aus, soll eigentlich der ganze Psalter gelesen werden. Glücklich ist der. Das erste Wort des Psalters ist sozusagen das Eingangstor in die Welt der Psalmen. Und wir wollen heute mit der Hilfe des Herrn in dieser Stunde uns dem Thema widmen aus dem Vers 2, die Lust am Gesetz des Herrn. Das erste, worauf wir schauen wollen, ist, wer kann dann überhaupt glücklich werden? Hier heißt es: Glücklich ist derjenige. Damit reiht sich der Psalm in der Suche der Menschen nach Glück ein. Es gibt wohl keine Kultur und es gibt keine Religion in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart, in der der Suche nach Glück ein Gegenstand der Überlegungen der Menschen ist. Glück ist sozusagen dieses kleine Wunderwort für ein gelungenes, für ein schönes und für ein erfülltes Leben. Und wer von uns möchte nicht gerne glücklich sein? Wer möchte nicht ein glückliches Leben führen? Auf der anderen Seite wissen wir, wie schwer das Glücklichwerden fällt. Und dass es nicht immer und auch bei weitem nicht allen Menschen gelingt, glücklich zu werden in ihrem Leben. Jeder von uns macht mit dem Glücklichsein, mit dem Glücklichwerden ein Stück weit seine eigene Erfahrung. Gute oder schlechte Erfahrungen auf dem Weg nach dem Glücklichwerden. Und doch wissen wir, dass Glückserfahrungen so vielfältig sind, wie das menschliche Leben eben vielfältig ist. Der eine kann es erreichen, der andere nicht. Also, ihr Lieben, das Suchen, das Finden des Glücks scheint gar nicht so einfach zu sein. Welches Glück suchen wir denn überhaupt, ihr Lieben? Wenn wir glücklich werden wollen, welches Glück suchen wir denn? Es gibt verschiedenste Meinungen, so wie die Menschen sind, so ihre Meinungen. Der eine sucht sein Glück im Reichtum, in Geld, in Ansehen, in Ehre, in Gewalt und so weiter. Es gibt verschiedene Methoden, wie man Glück heutzutage sucht. Und vor allem, wenn wir Glück suchen, welchen Weg schlagen wir ein? Dieser Psalm gibt uns hier eine konkrete Antwort darauf, wer glücklich werden kann. Wir schauen im ersten Punkt, wer kann glücklich werden? Und hier bietet uns der Psalm 1 eine konkrete Antwort. Er fordert sie zunächst er drückt das zuerstmals negativ aus und sagt hier: Glücklich ist, wer nicht sitzt im Rat der Gottesverächter. Glücklich ist, wer nicht auf den Weg der Sünder tritt. Und glücklich ist, wer nicht sitzt bei den Spöttern. Bei diesen drei Menschenklassen, ihr Lieben, ist gemeinsam, dass sie ohne Rücksicht auf andere ihre eigenen Interessen vertreten. Sie suchen nach dem, was sie irgendwie glücklich macht. Die Spötter freuen sich offen oder versteckt über das Unglück anderer Menschen. Die Sünder, sie führen ein Leben auf Kosten ihrer eigenen Seligkeit oder auf Kosten anderer Menschen. Und mit den Gottesverächtern meint der Psalm 1 die Menschen, die sich erheben über gläubige Menschen oder über Gott selbst und machen sich darüber lustig und verspotten sie. Und doch sagen uns diese Worte, dieser Aufruf sagt uns oder ruft uns zum Abstand gegenüber diesen Gottes- und Menschenverächter und stellt diesem Ganzen positiv gegenüber diese Aussage, sondern der Freude und Lust hat an dem Gesetz des Herrn. An dem Gesetz des Herrn. Mit dem Gesetz des Herrn ist natürlich nicht irgendwelcher Paragraph aus einem Gesetzbuch gemeint, sondern es ist das heilmachende und das lebenbringende Wort Gottes gemeint, das uns Glück bringen soll. Das ist hier gemeint, wenn der Psalmist sagt, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn. Jesus Christus fasst das Gesetz Gottes mit gewissen Worten zusammen. Vielleicht schlagen wir das zuerst mal auf in Matthäus Evangelium im Kapitel 22. Und hier heißt es, Matthäus 22, Vers 37, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus meint also, dass gerade das Gesetz, was hier gemeint ist, damit zusammengefasst werden kann, dass man Gott, den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzen Kräften, mit ganzer Seele lieben soll. Das ist das vornehmste Gebot und seinen Nächsten wie sich selbst. Also zusammengefasst kann gesagt werden, glücklich kann derjenige werden, der nicht den Rat der Gottlosen folgt, sondern derjenige, der Lust hat am Gesetz des Herrn. Der Lust hat zu dem, was der Herr gesagt hat, sprich Gott von ganzem Herzen lieben, ihm mit allen Kräften ehren und ihm dienen und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Ihr Lieben, die Gottesfurcht besteht oder die Gottesliebe besteht also darin, ihm von Herzen lieben zu können und respektieren das, was er sagt, sein Gebot, sein Wort. Sein Herz für ihn öffnen und auf seinen Wegen wandeln. Suchen das, was Gott von uns erwartet, was er will. So in vollster Ehrfurcht vor Gott das Leben führen zu können. Das bedeutet, Gott von ganzem Herzen lieben. Und Jesus sagt in Johannes, wer mich liebt, der hält mein Gebot. Im Umkehrschluss können wir sagen, derjenige, der sein Gebot hält, der beweist, dass er Jesus Christus liebt. Und die Nächstenliebe, worin besteht sie? Sie besteht darin, die Person nicht anzusehen oder kein Ansehen der Person zu haben. Sie besteht darin, vielleicht nicht bestechlich zu sein, dem einen zu frönen, den anderen irgendwie zu verachten. Sie besteht darin, das Recht zu suchen und die Menschen, die auf uns irgendwie in gewissem Sinn angelehnt sind, auf uns, auf uns gestützt wären, mit uns in Verbindung kommen, mit uns in Kontakt stehen, auf unsere Hilfe angewiesen sind, die lieben zu können, denen Gutes zu tun. Das erweisen, was in unseren Kräften steht. Das will Jesus damit sagen. In diesen zwei Geboten, in diesen zwei Dingen, Gott lieben, ihm von Herzen dienen und seine Nächsten lieben, darin besteht das ganze Gesetz und die Propheten. Und der Psalmist beruft sich hier und sagt, wer Lust dazu hat, der ist glücklich. Glücklich ist der Mensch, der nicht mit der Sünde verkehrt, der nichts mit den sündigen Dingen zu tun hat, aber derjenige, der Lust hat zu dem, was Gott gefällig und angenehm ist. Wer kann glücklich werden? Ihr Lieben, der ist glücklich, wer das einhalten kann. Wer das tut, der wird sein, wie es hier im Psalm weiter heißt, wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Ein solcher Mensch ist gesegnet und er wirkt auch zum Segen anderer Menschen. weil er seine Saft, seine Kraft aus den Wasserbechern zieht und seine Frucht bringt, die wiederum zum Segen anderer Menschen dienen kann. Ein solcher Mensch ist wie dieser Baum, der am Wasserbechern gepflanzt ist und seine Frucht bringt. Zur rechten Zeit, heißt es hier. Und der Mensch, der so wirkt, ist nach Psalm 1 ein glücklicher Mensch. Ein Mensch, der das Glück für seine Seele gefunden hat. Zusammengefasst nochmals zu dem ersten Gedanken. Wer kann glücklich werden? Derjenige, der Abstand hält zu sündigen Dingen, der sich nicht zu den Gottlosen hinzufügt, mit ihnen berät und in ihre Pläne einwilligt, sondern derjenige, der Freude am Gesetz des Herrn findet. Und das Gesetz des Herrn bedeutet, Gott von ganzem Herzen lieben, ihm dienen und seine Nächsten respektieren und achten. Weiter. Ein glücklicher Mensch, ihr Lieben, erfährt auch ein glücklicher Mensch Leid und Not? Oder ist ein glücklicher Mensch immer gesund, zufrieden, reich, gesegnet? Ich denke, dass besonders die Psalmen sehr oft zum Ausdruck bringen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die von ganzem Herzen Gott gedient haben, die sein Gebot, sein Gesetz, das Gesetz des Herrn von Herzen gefolgt sind und getan haben, was dem Herrn wohlgefällig war. Aber doch Menschen waren, die durch Leid gegangen sind, geprüft worden sind, die in mancherlei Widerwärtigkeiten des Lebens bedroht oder gar vielleicht irgendwie verachtet oder verfolgt waren. Wir denken da an David oder auch an andere Psalmisten. Gerade die Psalmisten zeigen uns, dass das Leben mancher Menschen Leid geprüft ist. Und doch kommen sehr oft diese Ausdrücke dieses zum Vorschein, dass diese Menschen glücklich sind, die auf den Herrn vertrauen. Vor einiger Zeit betrachtete ich in meiner persönlichen Betrachtung so diesen Psalm 73 von Asaf, wie er in eine Situation seines Lebens hineingekommen ist, wo er so ein wenig begann, um sich zu schauen. Er schaute auf die gottlosen Menschen um sich herum und plötzlich stiegen in ihm diese Fragen auf. Ist es denn umsonst, dass ich Gott diene? Ist es denn umsonst, dass ich täglich meine Last und Bürde auf mich tragen muss als gläubiger Mensch? Sieh, wer es den Ungläubigen gut geht. Sie kennen keine Not in ihrem Leben. Was sie sagen, das gilt. Was sie denken, so tun sie. Sie handeln und machen, was sie wollen. Niemand stellt ihnen irgendwelche Zwänge oder Verbote. Sie leben auf dem breiten Fuß. Und es gelingt ihnen sogar noch. Und das brachte ihm in solche Verzweiflung, dass er sagt, ich hätte schier gezweifelt und ich wäre beinahe ausgeglitten und wäre beinahe gefallen. Das brachte ihm in eine große Not in seinen Gedanken. Und dann sagt er, ich war in der Versuchung, so zu denken, dass es den Menschen, die Gott nicht dienen, gut geht. Aber dabei merkte ich, dass wenn ich so denke, dann verdamme ich alle die Menschen, die Gott vor mir gedient haben. Und er kommt zum Entschluss und sagt, aber als ich in das Heiligtum Gottes ging und das Ende dieser Menschen betrachtet habe, wie sie schnell vergehen, wie von ihnen nichts bleibt, als ich das Ende dieser Menschen betrachtet habe, dann ruft er aus, dennoch bleibe ich stets an dir. Und ich machte mir Gedanken darüber, ihr Lieben, Wie mag wohl das Ende der Menschen ausgesehen haben, das Asaf hier betrachtet hat? Wisst ihr, das Ende dieser Menschen steht, oder der Schreck des Ganzen steht darin, dass wir diese Menschen für ewig die Gelegenheit für Gnade genommen worden ist. Und das ist das Schrecklichste, was uns Menschen passieren kann. Wenn uns die Möglichkeit, gerettet zu werden, genommen wird, nie mehr ein Hoffnungsstrahl der Gnade, nie mehr eine Hoffnung auf das Seligwerden und nie mehr eine Gelegenheit, alles anders zu machen, umzukehren, Gott anzubieten und ihm zu dienen. Und das sah Asaf. Und als er das gesehen hatte, dann rief er aus: Dennoch bleibe ich an dir. Und ihm wurde plötzlich dieses Gesetz Gottes ganz groß. Und er hatte plötzlich gemerkt, wie viel Lust, wie viel Freude ich doch an Gott, an seinem Gesetz habe. Erst als er das Ende dieser Menschen angesehen hat. Und so gibt es im Leben vieler Menschen, in unserem Leben oft trübe Stunden. Und diese trübe Stunden versuchen uns scheinbar das Glück, das wir eben betrachtet haben, im ersten Punkt zu trüben, zu verdecken. Vielleicht manches Leid oder vielleicht manche Verachtung, was wir erleben. Und dann stellt sich die Frage: Wenn wir in dieses schlechte Licht gerückt werden, haben wir dann immer noch diese Freude am Gesetz des Herrn? Ist das immer noch unsere Stütze? Und wenn wir dann wieder auf den ersten Vers schauen, dann kommen wir zu dem Ergebnis: Selig oder wohl dem, der nicht in den Rat der Gottlosen geht. Wohl dem, dem das Gesetz des Herrn die Stütze ist in ihrem Leben, der Lust hat, der Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt und betrachtet es Tag und Nacht. Ihr Lieben, das Glück, auch in Krankheit, in Schwierigkeiten des Lebens, in Widerwärtigkeiten zu haben, bedeutet, den Herrn in einer Gewissheit im Herzen haben zu können, mit ihm das Leben teilen und für ihn leben zu können. Und hierin liegt wohl auch der Unterschied zu dem sogenannten Spaß, der oft im Leben vieler Menschen gesucht wird. Der Glückliche, der mit dem Herrn lebende glückliche Mensch, er erträgt auch das Widrige, er kann auch das Leid ertragen, weil er sich von Gott, von seinem Herrn getragen fühlt. Derjenige aber, der nur mit Spaß oder der nur Spaß haben will, wird das Schwierige, wird das Leid nicht tragen können. Er wird an diesen Dingen scheitern, weil er keinen festen Boden unter den Füßen hat. Weil Gott nicht seine Freude ist, nicht seine Stütze ist. Und er hat nicht Lust an dem Gesetz des Herrn. Spaß im Leben zu haben, ist schön. Wir dürfen es keinesfalls geringschätzen, aber wir wollen uns klarstellen, dass Spaß immer nur von einer gewissen kurzen Dauer ist. Das Glück, von dem der Psalmist hier redet, ist dagegen von ewiger Dauer. Der Mensch, der in seiner Seele erfahren hat, Christus, der ein Kind Gottes geworden ist, der ist glücklich geworden. Und er findet am Gesetz des Herrn Freude und Glückseligkeit. Und das spornt ihm an, in den Wegen des Herrn wandeln und leben zu können. Das ist hier auch im Psalm 1, in diesen ersten Worten des Psalmes gemeint. Glücklich sind die, die nicht wandeln in der Sünde, sondern auf den Wegen des Herrn wandeln und Lust haben zum Gesetz des Herrn. Als nächstes wollen wir unsere Aufmerksamkeit in diesem Psalm auf ein bestimmtes Detail legen. Wenn wir das gesamtheitlich lesen, den Psalm 1, dann merken wir, als ob hier eine Person zum Vorschein kommt, die beschrieben wird. Ein Mensch, bildlich gesprochen, der glücklich ist. Einerseits willigt er nicht in das Böse ein, er tritt nicht auf den Weg der Sünder und Gottlosen, andererseits hat er Lust am Gesetz des Herrn. Und im dritten Sinn wird er gezeigt, dass dieser Mensch wie ein Baum ist, der Früchte bringt, der zum Segen anderer Menschen hier lebt und sein Wandel oder seine Früchte geraten dazu, dass sie zum Wohl der anderen sind. Wisst ihr, ich denke, im Grunde genommen hat dieser Psalmist vielleicht sogar im unbewussten Sinn eine Persönlichkeit beschrieben, die wir in Jesus Christus wiederfinden. Ein Schattenbild, das wir in Jesus Christus wiederfinden. Eben Jesus Christus hat uns durch seine Tat und durch sein Leben gezeigt, dass er nicht auf den Weg der Spötter geht, dass er nicht tritt in den Rat der Gottlosen, mit ihnen dasitzt und über Dinge der Bosheit berät, dass er einwilligt in ihre Pläne und mit ihnen mitgeht. Auf der anderen Seite hatte eben Jesus Christus Lust, das Gesetz des Herrn zu erfüllen. Und er sagt, ich bin gekommen, den Willen des Vaters zu erfüllen, auszuleben. Und das ist genau das oder diese Person, die uns hier gezeigt wird. Die Früchte, die aus seinem Leben hervorgebracht worden sind, die waren zum Segen der anderen eingesetzt und wurden vom Menschen für sich gebraucht. Er hat in der Tat gezeigt, dass er ein offenes Herz für diese Menschen hat, die hier in dem Psalm 1 beschrieben werden. Für Sünder, für Verächter, für Spötter, für gottlose Menschen. Er rief sie zu sich und er bat ihnen Heil und Vergebung der Sünden an. Auf der anderen Seite frönte er nicht den scheinbar gerechten oder frommen Menschen, um mit ihnen irgendwelche Pläne zu schmieden, mit den Pharisäern oder Schriftgelehrten, die versucht haben, ihm in mancherlei Fragen, mit Fangfragen irgendwie dazu zu bewegen, dass er sich ihrem Willen unterordnet oder sonst irgendwie. Jesus versuchte diesen klaren Weg der Gerechtigkeit gehen, den uns hier der Psalm 1 beschreibt. Diese Persönlichkeit, die hier hervorgehoben wird, dieser Mensch bildlich gesagt, können wir wiedererkennen in unserem Herrn und Heiland. Und er geht diesen gerechten Weg, den Weg der Gnade und des Heils. Und wie es hier im Vers 3 heißt, er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Er bekam seine Kraft und die Gnade aus dem Quellen des ewigen Lebens, aus dem Vater. Und er gab diese Früchte uns Menschen weiter, indem er Menschen heilte, besessene Geister austrieb und allen, die zu ihm gekommen waren und um Hilfe baten, die wies er nicht ab. Er betete sogar für die Spötter, für die Verachter, für die Menschen, die der Psalm 1 hier sozusagen vorstellt. Die Menschen, die sich beraten haben und unter seinem Kreuz, wo er hing, das Los geworfen haben um seine Kleider. Für diese Menschen hängt er am Kreuz und betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist ein Mensch, der diesen Weg gegangen ist, den Weg, den wir eben auch in der ersten Stunde betrachtet haben, den Weg des Heils, der uns diesen Weg gezeigt hat und gebahnt hat und wir als seine Nachfolger in diesen Weg einsteigen und ihm nachfolgen dürfen. Er ist selbst all diesen Anfechtungen ausgesetzt gewesen. Er wurde vom Leid geprüft und über ihm spottete man. Man verachtete ihn. Ja, so weit, dass man ihm ans Kreuz genagelt hat. Aber er hat nicht geschimpft. Er wehrte sich nicht. Er tat den Willen des Vaters. Und er hatte Lust am Gesetz des Herrn. Diese herrliche Persönlichkeit, die uns in diesem Psalm hier dargestellt wird, widerspiegelt uns Jesus Christus und den Weg, den er für uns Menschen gegangen ist. In all dieser Schönheit, mit all diesen wunderbaren Früchten, die uns hier in diesem Psalm gezeigt haben, mit all diesen Eigenschaften, die uns hier in diesem Sinn vor die Augen gebracht werden. Und dann noch etwas, was wir gemeinsam in Betracht ziehen wollen. Die Lust am Gesetz des Herrn. Was meint wohl der Psalmist hier nochmal? Die Lust am Gesetz des Herrn. In dieser neuen Übersetzung lesen wir: Glücklich ist derjenige, der nicht den Weg der Sünder betritt, sondern Lust hat am Gesetz des Herrn, am Wort Gottes. Wohl auch der 119. Psalm, lasst uns das vielleicht auch aufschlagen, beginnt mit den gleichen Worten. Glücklich sind diejenigen, die ohne jeglichem Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich diejenigen, die seine Zeugnisse halten und die ihm von ganzem Herzen suchen. Die Menschen, die Gott von ganzem Herzen suchen, die seine Zeugnisse lieben, die sein Gesetz achten, die werden hier die Glücklichen genannt. Die werden hier als Menschen gezeigt, die glücklich sind. Mit diesen Worten werden wir auf den Weg des Gesetzes gelockt und schließlich auf den Weg, den wir eben auch betrachtet haben, auf den Weg zur ewigen Seligkeit, auf den schmalen Weg. Was aber, ihr Lieben, wenn wir keine Lust am Gesetz des Herrn haben? Was ist, wenn wir keine Lust, keine Freude am Bibellesen haben? Wenn es uns keine Freude macht, mit dem Wort Gottes uns zu beschäftigen? Was ist, wenn wir scheinbar appetitlos sind? Ich muss gestehen, ihr Lieben, auch mir geht es manchmal im Leben so. Es scheint in manchen Situationen des Lebens so, als ob man irgendwie so den Anreiz verliert, dem Wort Gottes zu folgen oder besser gesagt, es zur Hand zu nehmen, sich damit zu beschäftigen, sich hinzusetzen und gedanklich abzuschalten und mit dem Wort Gottes sich zu beschäftigen. Es gibt manche Zeiten im Leben, wo man es so gerne tut, wo man so gerne irgendwie gedanklich mit dem Herrn verkehrt, wo man an Gedanken anknüpfen kann, die einem wichtig geworden sind und dann so nachgrübeln, nachdenken kann. Wo man sich so beschäftigt mit dem, was Gottes Wort uns zeigt, wo man die Verbindungen raussucht. Und es einem so eine Freude, so eine Lust ist, in den Wegen des Herrn zu leben. Man fühlt sich so glücklich und aufgehoben, weil man in diesem Bewusstsein lebt, der Herr hält seine Hand über dich. Was kann dir schon passieren? Was kann dir schon geschehen? Über dich wachst derjenige, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Aber dann wiederum gibt es auf der anderen Seite Zeiten, die so ein bisschen lasthaft uns erscheinen. Und es scheint, als ob man sich anstellen muss, als ob man sich zwingen muss, an das Wort Gottes zu setzen, sich damit zu beschäftigen. Und oft ist das so, dass man sogar dafür beten muss: Herr, gib mir diesen Anreiz, gib mir dieses Appetit, dieses Verlangen nach deinem Wort. Und wisst ihr, vor kurzem bin ich ins Gemeindehaus reingegangen und am Eingang standen zwei ganz alte Schwestern. Die sind schon ein Stück weit über 80. Und ich begrüßte sie und dann sagte einer von diesen: Wie schön, dass man wieder in das Haus des Herrn kommen kann. Sage ich: Ja, das ist wirklich wunderschön, wenn man am Tag des Herrn, am Sonntag, in das Haus des Herrn kommen kann. Ja, sagt sie, das ist doch immer so schön und man wartet immer jeden Mittwoch, jeden Sonntag, dass man hierher kommt, um Gottes Wort zu hören. Und mir wurde es so bewusst, wie schön es ist, wenn man Verlangen danach hat. Ihr Lieben, stellt euch vor, ein Kind, es wäre geboren, vielleicht im gewissen Alter, 2, 3, 4 Jahre oder auch sogar noch älter, und plötzlich von heute auf morgen beginnt das Kind so nach und nach den Appetit zu verlieren. Das Verlangen oder den Durst überhaupt grundsätzlich zu verlieren. Könnt ihr euch vorstellen, die Folgen von diesem Kind? Er würde erstens abmagern, er würde seine Kräfte verlieren und sein Wachstumsprozess würde rasant zurückgehen. Das Kind würde sich nicht vorwärts entwickeln, sondern er würde zuerst mal stehen bleiben und dann sich zurückentwickeln. Und wenn es lange genug andauert, dann würde dieses Kind in die Gefahr des Sterbens kommen. Und darum ist es notwendig und wichtig, dass wir diese Lust am Gesetz des Herrn haben, dass wir uns den Appetit von Gott erbieten sollen. Dass wir ins Gebet gehen mit dieser Bitte: Herr, schenke mir einen Durst nach deinem Wort. Denn Jesus sagt in den Seligpreisungen: Selig sind, die da Durst haben. Und wenn wir keinen Durst haben, wollen wir nicht trinken. Und das hat gravierende Folgen auf unseren Körper. Aber wenn wir Durst haben, wenn wir Appetit haben, es ist ein gesundes Zeichen unseres Lebens. Es ist ein Zeichen unserer gesunden Entwicklung, dass wir Hunger und Durst haben. Und es ist sogar gut für den Prozess des Lebens, dass wir Durst und Hunger haben. Und wisst ihr, jemand sagte so: Der Appetit kommt oft während dem Essen. Und das ist der zweite Punkt in diesem Begriff hier. Dass der Appetit, der geistliche Appetit, auch uns währenddessen kommt, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wenn wir Gottes Wort betrachten, dann gibt der Herr uns diese Anreize, dieses Verlangen und Begehren, diese Bedürfnis nach mehr. Er weckt in uns das Verlangen, mehr zu bekommen, mehr zu empfangen, stärker zu werden, stärkere Speisen zu bekommen und so weiter. Weil die Trägheit des Fleisches und die äußeren Einflüsse uns immer wieder dazu anreizen, irgendwie zu dieser Appetitlosigkeit. Deswegen lasst uns auch mit allem Ernst dafür beten, dass Gott uns täglich das Wort Gottes schenkt. Und sogar Jesus betet in diesem Gebet, das als Mustergebet uns gegeben wird, und sagt: Gib uns unsere Speise täglich. Und ich denke, es ist etwas Wunderbares, wenn wir uns das zur Gewohnheit machen, dafür zu beten: Herr, gib mir einen Appetit täglich nach deinem Wort, damit ich wirklich gespeist, gesättigt täglich in meinem Leben wachsen und zunehmen kann. Und auch wirklich in diesen Speisen zunehmen kann, wachsen und mich gesund weiterentwickeln kann. Wie alles im Leben braucht auch die Ernährung oder braucht auch diese Übung, diese Ausdauerübung in unserem Leben, im geistlichen Sinn. Eine Gewohnheit für sich zu machen, Gottes Wort zu betrachten, uns damit zu beschäftigen. Und wisst ihr, das ist so im Leben, je tiefer wir uns mit einer Sache beschäftigen und abgeben, desto interessanter, desto wichtiger wird sie uns. Wenn wir uns mit unserer Ausbildung beschäftigen und je tiefer wir da einsteigen, desto interessanter wird das Ganze. Wir lernen viele Sachen kennen, wir verstehen plötzlich Zusammenhänge, die wir bisher nicht verstanden haben und so weiter. Wisst ihr, je mehr wir uns mit einer Sache beschäftigen und je länger wir dieser Sache Aufmerksamkeit schenken, desto wichtiger, desto intensiver und größer wird sie für uns. Und so ist das auch mit dem Wort Gottes. Je mehr wir uns damit beschäftigen und je größer unser Auge für das ist, was Gott wohlgefällig ist, desto mehr kann der Herr uns geben. Und das entwickelt wiederum in uns einen Anreiz nach dem Wort Gottes, ein Verlangen nach seinem Gesetz, in seinen Wegen, in seinem Gesetz zu wandeln und ihm zu suchen. So geht es auch im Glauben. So wie es im Natürlichen in unserem Leben geht, je mehr ich mich mit einer Sache beschäftige, desto wichtiger wird sie mir. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Je mehr ich mich mit dem Wort Gottes, mit dem Gesetz des Herrn beschäftige, desto tiefer kann ich hineinsteigen. Und desto größer werden mir auch die Tiefen aus dem Wort Gottes gezeigt, die ich erkennen kann, die Zusammenhänge, die Geheimnisse, die verborgen bleiben, wenn ich oberflächlich oder einfach nur leichtsinnig darüber rüber gelesen habe und damit ist alles geschlossen. Als Josua Nachfolger wurde von Mose und das Volk Israel nun in das Land Kanaan anführen musste, da wurde an ihm ein Wort gerichtet, das von sehr, sehr großer Bedeutung ist. Lasst uns Josua aufschlagen, Kapitel 1. Josua Kapitel 1, Vers 8. Zu Josua wurden diese Worte gesagt: Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du haltest und tust aller Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Ein wunderbares Wort, das eine unheimlich große Tiefe in sich verbirgt. Aber erstmals dieser Appell: Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Gebrauche es täglich, betrachte es Tag und Nacht. Fast wie der Psalmist sagt, sondern luster zu dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Also, wer in diesem Sinn das Wort Gottes so gebrauchen kann, der wird zu diesem Baum, der glücklich ist, der wachsen kann und diese Frucht bringen kann. Und der ist derjenige, der auf diesem Weg dem Herrn in der Nachfolge kommen kann, der seine Frucht bringt. Und das, was er tut, das gerät wohl. Auf der anderen Seite scheint es hier in Josua so zu sein, als ob das Wort Gottes die Grundlage dafür ist, dass man alles, was man tut, richtig und weise tun kann. Im Umkehrschluss ist es ja auch so. Wenn du Gottes Wort betrachtest, dann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Wenn wir das von der anderen Seite betrachten, können wir sagen, wir können erst dann weise handeln und richtig tun, Entscheidungen fällen, manche Sachen aus dem Leben entfernen oder ins Leben hineinnehmen, die wichtig und richtig sind, wenn wir das Gesetz des Herrn betrachten, wenn wir danach, darin forschen, wenn wir es Tag und Nacht betrachten. Noch ein anderes Beispiel wird uns gezeigt in 5. Mose. Vielleicht schlagen wir das auch noch mal auf. 5. Mose 6, Vers 7. Vers 6 und 7 lesen wir dann. Oder lasst uns auch schon vielleicht vom Vers 4 bis 7 lesen. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinen Häusern sitzt oder auf dem Weg gehst und du dich niederlegst oder aufstehst. Und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen sein. Ein sehr, sehr wichtiges Wort, das hier Gott an Mose richtet. Und Mose gibt diese Worte dann auch dem Volk Gottes weiter. Und ich habe auch darüber nachgedacht, wie wichtig diese Aussage wohl von Mose an das Volk sein müsste. Stellt euch vor, es ging hier in diesem Sinn um die Sache, dass das, was sie erlebt haben, was die Israeliten auf dem Weg der Befreiung erlebt haben, an ihre Kinder weitergegeben wird, dass die nachfolgenden Generationen verstehen und begreifen, wie groß Gott ist, was er an dem Volk Israel getan hat, wie er ist und was Gott für uns Menschen bedeutet. Und das sollten sie, die Kinder Israel, ihren Kinder, ihren Nachkommen weitergeben. Sie sollten immer darin unterrichtet werden. Generation für Generation sollte es weitergegeben, das Wort des Herrn sein, damit es nicht untergeht. Und wenn die 5., 6., 7. Generation etwas wissen wollte, dann dürften sie es erfahren und mussten es aufgrund dessen, weil Gott es ihnen geboten hat, verstehen und erkennen. Und wie traurig ist es, dass wir oft lesen, dass ein König aufkommen kam, und er kannte nicht mehr das Gesetz des Herrn. Oder er hielt sich nicht mehr an das Wort Gottes. War das nicht dadurch verursacht, dass man genau dieses Gebot hier unterlassen hatte? Dass man ihm vielleicht nicht mit allem Fleiß das Wort Gottes weitergegeben hat. Und damit konnte er auch selbst nicht darin forschen, täglich damit sich beschäftigen, wie es zu Josua gesagt worden ist. Sinne täglich darüber nach, forsche und suche, damit du klug sein möchtest. Ihr Lieben, und das ist das, was wir brauchen, was wir nötig haben. Und diese Freude, diese Lust am Gesetz des Herrn zu haben, darin zu forschen und uns täglich damit zu beschäftigen, damit die Sachen, mit denen wir uns täglich abgeben, beim Forschen uns noch größeres Interesse erwecken und wir noch mehr Lust, Freude am Gesetz des Herrn haben möchten. Auf der anderen Seite erklärt uns Gottes Wort die Geheimnisse, welche die Menschen um uns herum, die Gottes Wort nicht betrachten, nie kennen, begreifen und verstehen werden. Gottes Wort, es führt uns in die Geheimnisse Gottes hinein. Und es zeigt uns, wie wir selig werden sollen. Aber wenn wir uns mit dem Wort Gottes nicht beschäftigen, dann wissen wir es nicht. Es zeigt uns, mit was wir zu tun, zu kämpfen haben. Und Paulus sagt, uns ist nicht unbewusst, was Satan im Sinn hat. Wie ist uns nicht unbewusst? Gerade dadurch, dass Gottes Wort es uns offenbart. Es zeigt uns, was Satan im Sinne hat. Es zeigt uns, wie Gott ist, was er von uns erwartet und wie er möchte, dass wir leben, handeln und wandeln sollen. Die Lust am Gesetz des Herrn, die eröffnet uns die Geheimnisse in sein Wort. Und deswegen ruft der Psalmist, besonders im 119. Psalm, sehr oft aus, wie herzlich lieb habe ich dein Gesetz. Es zeigt mir, es offenbart mir deine Geheimnisse. Es macht mich klüger. Es führt mich in die Wahrheit hinein. Wie wunderbar dieses Gesetz des Herrn, das uns gegeben ist. Psalm 1 und diese Worte ermutigen uns und locken uns auf diesen Weg, den wir eben auch gezeigt bekommen haben, den Weg des Glücks und der inneren Zufriedenheit, indem wir Abstand nehmen von der Sünde, von den sündigen Wegen, von den Wegen, die Gott nicht gefallen, von Sachen, Überlegungen und Verachtungen göttlicher Dinge und der Nachfolge Gottes. Dieser Psalm reizt uns aber auf der anderen Seite dazu, in den Willen des Herrn mit einzusteigen, sein Gesetz in Betracht zu ziehen. Und es erweckt in uns die Freude, die Lust an der Nachfolge, die Freude am Gott dienen und die Freude an Gott, ein lebendiges Kind Gottes zu sein, an Gott zu sein, mit ihm zu leben. Es offenbart uns die Geheimnisse, haben wir eben gesehen, und es führt uns in die Dinge hinein, wo wir erkennen können, was für uns schädlich und was für uns fördernd ist. Und das möchte Gott gerade durch sein Wort erreichen. Er möchte ja durch sein Wort uns bekannt machen, dass wir ihn suchen und finden sollen. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann möchte er uns seinen Weg, seinen Plan offenbaren. Er möchte uns zeigen, wie er ist, damit wir Gott in seinem Bild verstehen, wie er ist, und gleichzeitig uns durch sein Wort sehen, erkennen und verstehen, was für uns gut und was schädlich ist. Und indem wir das Gesetz des Herrn betrachten, indem wir uns mit dem Gesetz Gottes abgeben, werden wir erstmals klüger, verständiger. Es wird uns gelingen, auf unseren Lebenswegen den Weg des Herrn richtig zu gehen, wie es in Josua heißt. Und wir verstehen, wie wir uns in dieser Welt als Bäume, die fruchtbar sind, nützlich machen können. Und ich wünsche uns, dass wir an dieser Stelle wirklich das sein können, dass wir zu diesem Baum werden können, der seine Frucht bringt zu rechter Zeit. Und wie schön ist es, ich erinnere mich auch noch an ein Zeugnis an eine Erzählung von einem Predigerbruder, der besuchte einmal einen alten Mann, der Christ, der ein Kind Gottes war, der nicht mehr gehen konnte. Und der sprach mit ihm über das eine und das andere, und dann kamen sie irgendwie auf das Wort Gottes, auf das Gesetz des Herrn zu sprechen. Und dann sagte dieser alte Mann, ich habe mein Leben lang durchgelebt. Ich hatte sehr viele Enttäuschungen in meinem Leben. Ich hatte sehr viel Gutes erlebt, aber auch sehr viel Schlechtes. Aber eins war mir mein Leben lang klar. Mein Heiland hat mich nie enttäuscht. Und das lernte ich, wo ich noch jung war. Das Gesetz des Herrn, es macht uns klug, es macht uns verständig, sagt Salomo in den Sprüchen. Und es erweckt in uns den Appetit, damit wir wachsen, zunehmen und vorangehen können. Ach ihr Lieben, es ist mein innerer Wunsch, dass wir diese Freude, diese Lust an seinem Gesetz haben möchten. Und dass sein Gesetz uns fördern, entwickeln möchte. Wir in die Geheimnisse einsteigen können und mit dem Psalmisten ausrufen können, wie köstlich ist mir dein Gesetz. Täglich sinne ich darüber nach. Es offenbart und zeigt mir das, was kein Mensch um mich herum verstehen oder begreifen kann. Es führt uns dazu, dass wir mitten in dieser Welt, in dieser modernen, aufgeklärten Welt, ein verborgenes Leben führen können. wie es in Kolosser 3 heißt. Ein verborgenes Leben mit Christus. Und Menschen, die unser Leben betrachten, sich fragen müssen, wie kann er so? Wie lebt er so? Von wo nimmt er die Kraft, so zu handeln? Im Grunde genommen ist es ein verborgener Wandel mit Gott. Gott offenbart und zeigt uns, Gott lässt uns beeindrucken durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, ihr Lieben, je tiefer unser inneres Feingefühl, unser Ohr für die geistlichen Dinge sind, desto stärker dürfen wir in diesen lauten Welt, wie es in einem Lied heißt, mitten in dem Lärm des Lebens, in des Alltags rast, die Stimme Gottes raushören zu können. Und das eben, das bewirkt in uns diese Lust, Gott zu dienen, Freude an seinem Gesetz zu haben und seinem Worte nachzufolgen. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass Gott uns diese Freude, diese Lust an seinem Gesetz geben möchte. Gott segne uns. Amen.